Dann willkommen zum Chaos-Seminar. Wir machen heute wieder unseren Namen alle Ehre. Ich wollte euch heute ein wenig im Prinzip über den Datenschutz erzählen. Das Ganze ist eigentlich eingebettet in einer Vorlesung, in der es auch noch ein bisschen um anderes geht. Die Vorlesung ist selbst noch im Fluss der Entstehung, insofern ist das alles noch so ein bisschen im Wandel. Gut, was gäbe es zu dem Datenschutz zu sagen? Schutz der Daten, ja, welcher Daten erst einmal? Im Wesentlichen geht es erstmal um personenbezogene Daten. Und da ist auch irgendwo die Rede von einem Recht auf eine sogenannte informationelle Selbstbestimmung. Ja, jetzt eine Frage in die Runde. Was ist das?
Dass man selber bestimmen kann, was mit meinen Daten geschieht.
Okay. Wo kommt denn das her? Wo steht denn das?
Bundesdatenschutzgesetz.
Okay.
Eigentlich ja nicht. Das Recht ist das nirgendwo geschrieben, es ist bloß als Ziel in einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts formuliert.
Okay, um jetzt nochmal kurz zu wiederholen, es steht tatsächlich in keinem Gesetz explizit drin, dass man dieses Recht hätte. Es ist in einem Gerichtsurteil des Bundesverfassungsgerichts im Prinzip neu erzeugt worden als sogenanntes Recht, das im Prinzip aus zwei anderen Paragraphen, Artikeln im Prinzip zusammengesetzt wurde. Ja, vielleicht erst nochmal zurück, die personenbezogenen Daten, also da geht es um Einzelangaben persönlicher oder sachlicher Verhältnisse von irgendwelchen natürlichen Personen im Wesentlichen. Es geht nicht um Daten irgendeiner Firma oder irgendwelcher juristischen Personen. Was sind personenbezogene Daten? Naja, das ist sowas, Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, welches Auto fährt er, was hat er für ein Einkommen, hat er Schulden, welche Vorlieben, welche Interessen hat er. Das sind im Großen und Ganzen noch die harmlosen. Ein bisschen kritischer wird es, wenn dann zum Beispiel auf die politische oder religiöse Ausrichtung von jemandem gehen oder ja, ist er krank oder könnte er möglicherweise eine Wahrscheinlichkeit bestehen, dass er irgendwann mal krank wird. Also Daten, mit denen man im Prinzip, in die man irgendwas reininterpretieren könnte vielleicht.
Die ethnische Herkunft, inwiefern ist das besonders sensibel? Also wenn ich schwarz bin im Gesicht, dann sieht man mir das eigentlich ziemlich schnell an.
Ja, eine andere Frage wäre nochmal, religiöse Ausrichtung, ist jemand Jude? Ist jemand Mitglied des Islam? Kommt jemand aus Deutschland oder hat er Vorfahren oder kommt direkt irgendwo aus einem anderen Land? Manchen sieht man es nicht so direkt an. Hat in diesem Lande alle schon irgendwann mal eine Bedeutung gehabt? Wie gesagt, Recht auf informationelle Selbstbestimmung, da hat Giselbert gerade eben schon gesagt, wo das herkommt. Da gab es einmal eine Volkszählung im Jahre 1983. Das ist, also erstmal, Volkszählungen finden alle paar Jahre, so alle 15, 20 Jahre immer mal wieder statt. Das ist eigentlich was ganz Normales. In der Zwischenzeit kann man sich relativ gut behelfen, indem man einfach mal die Daten weiterrechnet, mal guckt, wer hat sich in öffentlichen Einwohnermeldeämtern angemeldet, abgemeldet, wo sind die Leute hingezogen, da kann man gut weiterrechnen. Das geht eine Weile gut, dann, die Leute sind ein bisschen schlampig, das diffundiert halt immer wieder mal. Ab und zu wird es halt notwendig. Was war nun damals eigentlich das Problem dieser speziellen Volkszählung? Zum einen, es war ein bisschen so auch der Zeitgeist. Es war so die Zeit von NATO-Doppelbeschluss, von Stationierung von irgendwelchen Mittelstreckenraketen. Es war die Zeit von Startbahn West. Es war so allgemein ein bisschen, dass es anfing, dass man mal sich nicht alles vom Staat gefallen zu lassen, was der so einem vorschlägt. Aber insbesondere, man hat schon hier neben einer reinen Pro-Kopf-Befragung, indem man mal wissen wollte, wer wohnt wo und geht meinetwegen noch wo zur Arbeit. Sprich, man hat so ein paar Fragen darüber hinaus gestellt, wie zum Beispiel, welches Gehalt hat man, welchen Schulabschluss, welchen beruflichen Abschluss hat man. Ja.
Also wenn du sagst, alle 20 Jahre sei Volkszählung, ich bin noch nie zählt worden. Ich bin schon ein bisschen älter wie 20.
Ja, das...
Das ist schon wieder eine Begleitung.
Es ist wieder eine fällig. Diese scheint bisher nicht so richtig in die Medien gekommen zu sein. Man hat sich irgendwie noch nicht so richtig entdeckt. Man scheint sie ziemlich hinzunehmen im Moment. Aber ich weiß auch noch nicht genau, was da eigentlich gefragt wird. Im Wesentlichen sind die Fragen aus heutiger Sicht eigentlich eher so ein bisschen harmlos. Also das ist zweimal dasselbe, dann kann man auch irgendwie... Das ist so mehr oder weniger, was man auf bei dem Antrag zu einer Payback-Karte im Prinzip heutzutage auch aufgeben würde, und zwar ziemlich freiwillig. Damals hat das zu einem ziemlichen Aufruf geführt.
Bei einer Payback-Karte muss man angeben, wie viel man verdient?
Ja, auf jeden Fall.
Also ich meine, die sind da hungrig, aber so schlimm ist doch nicht, oder? Ah. Ja, ich muss doch mal eine Beantrage.
Vor allem interessant ist manchmal so, welche Umfragen es gibt, so von dem und dem Verein, der dann gerade auch noch wissen will, was deine Kinder verdienen, wie viele überhaupt in deinem Haushalt wohnen. Also die stellen teilweise deftige Fragen, die über das, was damals in der Volkszählung gefragt wurde, wohl weit hinausgehen. Jedenfalls gab es damals ein Verfahren wegen dieser Volkszählung, und sie haben im April erst einmal die Volkszählung ausgesetzt, dann noch ein paar Mal verhandelt und schließlich festgestellt, dass sie grundsätzlich das gesamte Volkszählungsgesetz grundsätzlich rechts- und verfassungswidrig sei und den Betroffenen, also einfach den Bürger, in seinen Grundfesten im Prinzip seines persönlichen Persönlichkeitsrecht im Prinzip verletzen würde. Und begründet haben sie es unter anderem damit, dass wenn man keinerlei Gewalt darüber hätte, was über einen gespeichert wird, beziehungsweise auch gar nicht wisse, was über einen gespeichert wird, dann muss man im Prinzip mal so von der Vermutung ausgehen, dass es besser ist, sich lieber vorsichtig zu verhalten. Und dies könne im Prinzip in einer freiheitlichen Grundordnung nicht vorteilhaft sein. Also ein demokratischer Staat könne sich so etwas eigentlich gar nicht leisten. Und entwickelt wurde das Ganze nachher mit Artikel 2 des Grundgesetzes in Verbindung mit Artikel 1 des Grundgesetzes. Artikel 1 besagt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Artikel 2 sagt, jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Mit kleinen Einschränkungen, wenn er nicht die Rechte eines anderen verletzt, wenn er nicht gegen die Sitten verstößt, aber im Wesentlichen darf er sich in dieser Rechtsordnung, in unserem Rechtsstaat im Prinzip frei entfalten.
Das ist eigentlich der Artikel, der besagt, dass man im Prinzip alles machen darf, was nicht verboten ist?
Im Grunde, ach Gott, oh Gott, ist diese Auffassung, von der du da redest, dass man nicht, dass man alles machen darf, was nicht verboten ist, eine Rechtsauffassung, die ist noch viel älter, die kommt, glaube ich, aus der Französischen Revolution. Und ja, die ist hier mehr oder weniger mit eingefangen in diesem Artikel. Es gibt auch andere Begründungen für dieses Recht auf informationelle Selbstbestimmung außer jetzt aus dem Grundgesetz. In der Europäischen Menschenrechtskonvention steht etwas, danach hat das Europäische Parlament, das EU-Parlament, was weiß ich, dieses Recht auf informationelle Selbstbestimmung ebenfalls abgeleitet. Und zwar, weil sie irgendeine, ja, eine Klage im Prinzip gegen die EU-Kommission durchgeführt hatten. Da wurden im Prinzip auch wieder besprochen, unheimlich viele Daten der EU-Bürger zu speichern. Und da kann man natürlich des Bundesdatenschutzgesetzes eines Landes jetzt nicht als Begründung nehmen, sondern muss da im Prinzip eine Stufe weitergehen. Und zwar sagt dieser Artikel 8 der Menschenrechtskonvention im EU-Gesetz, jedermann hat Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner Wohnungs- und seines Briefverkehrs. Solche ähnlichen Rechtsauffassungen gibt es mehr oder weniger in fast allen Ländern, einschließlich USA. Datenschutz finden wir alle ganz, ganz toll.
Genau.
Ah, bestimmt, auf irgendeine Art. Das Bundesdatenschutzgesetz, ja, wofür gilt es und welchen Aufbau hat es? Geltungsbereich. Es gilt, wie gesagt, nur für personenbezogene Daten. Es gilt für, im Wesentlichen für öffentliche Stellen des Bundes, sowas wie Behörden, öffentliche Stellen der Länder. Wenn sie nicht ein eigenes Landesdatenschutzgesetz haben, aber das muss sich wiederum dem Bundesdatenschutzgesetz zumindest zum Rahmen irgendwo unterwerfen. Und es gilt auch für nicht öffentliche Stellen, also Firmen, Rechtsanwaltskanzleien, Arztpraxen, dergleichen. Allgemeiner Aufbau des Bundesdatenschutzgesetzes. Am Anfang werden natürlich erstmal viele Begriffe irgendwo geklärt. Dann gibt es einen großen Teil im Prinzip, der diesen Bereich Datenschutz in Datenverarbeitung in öffentlichen Stellen bearbeitet. Dasselbe nochmal ein großer Bereich für die nicht öffentlichen Stellen. Jeweils nochmal ein paar Sondervorschriften. Was ist jetzt bei Pfarrern, was ist bei Geistlichen, was ist bei Medizinern, haben die eventuell Zeugnis? Verweigerungsrecht und dergleichen. Was gibt es für Strafen bei Übertretungen und dergleichen? Ein allgemeine Grundsätze, es wird darauf gedrungen, dass man möglichst Datensparsamkeit fährt, dass man möglichst so wenig Daten erhebt, wie man wirklich muss für die Aufgabe, die man gerade halt zu erfüllen hat. Wenn ich eine Telekommunikationsfirma habe, dann muss die natürlich meinen Namen, meine Anschrift haben, die muss haben meine Kontodaten natürlich, damit sie irgendwas mit mir abrechnen kann, eine Rechnung stellen kann. Natürlich muss die auch noch irgendwo sich gespeichert haben, was für Kommunikationsdaten ich habe, es sei denn natürlich, ich hätte mit der eine Pauschale ausgemacht und vereinbart, ich zahle im Monat so und so viel, egal wie viel ich jetzt telefoniere oder sonst im Internet was rummache. Dann bräuchten Sie diese Daten eigentlich nicht. Entsprechend darf sie eigentlich nur speichern, was sie zur Abrechnung zum Beispiel jetzt an Daten braucht. Natürlich kann sie weitere Sachen speichern, wenn es eine explizite Einwilligung des Betroffenen gibt. Und natürlich darf man speichern, was sowieso aus einer öffentlich zugänglichen Stelle entstammt. Also eigentlich das Telefonbuch ist öffentlich, also eigentlich alles, was da drin steht, können wir schon mal irgendwie verwerten. Allgemein, man sollte Daten direkt von Betroffenen erheben, nicht irgendwie über Dritte. Ja, und wie gesagt, sie sind zweckgebunden. Ich darf eigentlich keine Daten erheben, die nun so vollkommen willkürlich sind. Was für Rechte hat der Betroffene? Ja, eigentlich so die ganzen selbstverständlichen Sachen. Ein Auskunftsrecht, wenn Daten nicht korrekt sind, dann hat er ein Recht darauf, dass sie korrigiert werden. Wenn Daten gespeichert werden, die man nicht hätte speichern dürfen, dann hat man das Recht darauf zu drängen, dass sie gelöscht werden oder wenn sie nicht mehr benötigt werden. Man kann einen zuständigen Datenschutzbeauftragten anrufen. Und dann kann dieser als ja, so eine Art Anwalt für einen eintreten. Es gibt nun bestimmte Verfahren, da mag es sogar sein, dass ich selbst als Betroffener gar nicht mehr weiter erfahre, was nachher aus dem Verfahren wird. Angenommen, der Verfassungsschutz ermittelt gegen mich. Dann mag es sogar sein, dass der Bundesdatenschutzbeauftragte oder welcher Datenschutzbeauftragte immer dafür zuständig sein mag, mir darüber gar keine Auskunft mehr geben darf. Aber er kann und er muss sogar, wenn ich ihn angerufen habe, dann quasi als mein Anwalt auftreten und schauen, ob es wenigstens alles rechtmäßig vor sich geht und im Zweifelsfalle dagegen Einspruch erheben.
Zu Datenschutzbeauftragten muss man vielleicht noch sagen, die hätten da so eine Art Schweigepflicht, so ähnlich wie Anwälte oder sowas.
Datenschutzbeauftragte haben ein eigenes
Nicht diese Schweigepflicht, weil er eben nicht Datenschutzbeauftragter ist. Ja. Aber man kann sich dann wohl alternativ an den Landesdatenschutzbeauftragten wenden. So habe ich das mal irgendwie verfolgt, aber was das wie das genau ist oder so, weiß ich auch nicht.
Okay, Jürgen hat gerade eingewandt, es gibt da so manchmal zwielichtige Konstellationen. Es gibt Organisationen, die möglicherweise keinen eigenen Datenschutzbeauftragten haben. Theoretisch könnten sie einen externen Datenschutzbeauftragten anrufen oder im Prinzip benennen, der regelmäßig für sie zuständig ist. An manchen Organisationen gäbe es da so eine Art Zwischenlösung, jemanden, der irgendwie für den Datenschutz verantwortlich ist, aber kein richtiger Datenschutzbeauftragter und damit nicht in dem Rechtsverhältnis steht und damit entsprechend zum Beispiel kein Zeugnisverweigerungsrecht habe. Andere Frage, Unterscheidung öffentliche und nicht öffentliche Stellen. Also im Wesentlichen bei den öffentlichen Stellen ist sehr genau geregelt, was nun erlaubt ist und was nicht. Es gibt Vorschriften, im Prinzip zu all diesen wesentlichen Bereichen wie Löschung, Erfassung, Weitergabe. Grundsätzlich dürfen Daten erfasst werden, wenn es eine Rechtsvorschrift gibt, die dies vorsieht oder der Betroffene eingewilligt hat, es zur Abwehr einer erheblichen Gefahr der öffentlichen Sicherheit ist oder zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl. Ein bisschen kritisch finde ich solche Dinge wie zum Zweck der Gesundheitsvorsorge, zum Durchführung wissenschaftlicher Forschung unter ganz bestimmten Bedingungen. Also wenn ich das jetzt in meiner Doktorarbeit ganz dringend brauche, dass ich die Daten von dem brauche, dann komme ich an die möglicherweise schon ran, wenn ich eine gute Begründung liefere.
Tobi? Nicht
öffentlichen Stellen, ja.
Da stand auf einem, kannst du mal ein Slide zurückgehen kurz? Ja. Aus zwingenden Gründen der Verteidigung heißt es auch, dass wenn Deutschland gegen zum Beispiel einen Mitbürger oder ein Bürger ist, dass der Bürger auch seine Daten abgeben muss? Oder wie weit reicht das dann?
Nochmal die Frage bitte.
Also aus zwingenden Gründen, also wenn das öffentliche Stellen sind, das ist ja wahrscheinlich so die Regierung oder so und nicht Peter Hansen halt. Aha. Und wenn Deutschland jetzt irgendwie terroristische Blabla gegen diese Person halt hat, muss der dann alles aufgeben oder ist es nur beschränkt auf die nicht öffentliche Stelle, also dass es nicht gleichgestellt sind in diesem Fall? Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt.
Also wenn hier jetzt zwingende Gründe der Verteidigung steht, ist erst einmal der Verteidigungsfall, also der militärische Verteidigungsfall ursprünglich gemeint. Wie das jetzt umgesetzt wird auf terroristische mögliche Angriffe, das bleibt eine Interpretationsfrage. Wir sind noch nicht so weit, dass wir diesen Fall wirklich in dem Sinne angewendet haben und dass es damals zu einer Klage gekommen ist.
Aber der Bush hat doch gesagt, es sei der Krieg gegen den Terror. Und der Schröder hat gesagt, er hätte uneingeschränkte Verdingung für ihn oder so. Genau.
Ja, und das ermöglicht dann die entsprechende Interpretation, die halt noch in der Schwebe entsprechend sind.
Stasi 2.0.
2.5. Ja, nicht öffentliche Stellen. Da ist es zum Beispiel möglich, wenn es der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses mit den Betroffenen dient. Soweit sehe ich das ja noch ein. Also wenn ich mit meinem Telekom-Provider irgendeinen Vertrag abschließe, dann muss der irgendwelche Daten erheben, damit er überhaupt seinen Auftrag durchführen kann. Klar. Zur Wahrung der berechtigten Interessen der verantwortlichen Stelle, ja gut, der möchte irgendeine Abrechnung machen, also braucht meine Kontodaten. Wenn die Daten allgemein zugänglich sind, naja, ins Telefonbuch kann letztendlich doch jeder reingucken. Und wenn ich jetzt unbedingt alles Mögliche über mein Privatleben in die Bildzeitung habe setzen müssen, naja gut, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn das irgendwo verwendet wird. Verwendungszwecke sind konkret festzulegen. Also nicht nur irgendwo mal so schwammige Formulierungen, die irgendwas erlauben würden. Nein, das muss konkret gesagt werden. Übermittlung oder Nutzung für einen anderen Zweck ist zulässig, soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen eines Dritten dient oder zur Abwehr von Gefahren für staatliche öffentliche Sicherheit sowie für Verfolgung von Straftaten erforderlich ist. Nur die ganzen interessanten Punkte, in denen man eigentlich auf seine Privatsphäre gerne setzen würde. Zwecke der Werbung, der Markt- und Meinungsforschung. Also im nicht öffentlichen Bereich können wir fast sagen, es ist im Grunde alles erlaubt, sofern wir nur vertraglich genau festgelegt haben, welche Daten denn erhoben werden dürfen. Und zwar zwischen zwei privaten Vertragspartnern. Also wenn ich jetzt irgendwo eine Zeitschrift abonniere, ja, dann, und die haben jetzt irgendeinen Vertrag mit irgendeinem Marktforschungsunternehmen oder was weiß ich, können sie diese Daten durchaus irgendwie weitergeben. Und zum Zwecke von Werbung, naja, da gab es noch dieses Kreuz, das man machen könnte mit ja, ich stimme zu, dass ich dass ich weitere Informationen über dieses Produkt oder möglichst auch noch über andere Produkte erhalten möchte. Hast du irgendwo ein Kreuz, wo ich sagen kann, nein? Hm, meistens auf den Formularen nicht. Das kann man auch nachdrücken. Naja gut, man könnte es durchstreichen. Der Datenschutzbeauftragte. Wir hatten vorhin mal ganz grob drüber geredet. Vorrangig gehört zu seinen Aufgaben die Überwachung von Datenverarbeitungsprogrammen und soll eine gewisse Schulung von dem Personal, das mit Datenverarbeitungsprogrammen umzugehen hat. Seine Bestellung ist erforderlich an öffentlichen Stellen, zum Beispiel Behörden, immer. An nicht öffentlichen Stellen werden mindestens 10 Personen Zugriff auf die Daten haben. Sie entweder selber verarbeiten oder irgendwie Zugriff haben. Wenn es also weniger sind, dann braucht man keinen. Wenn sie nicht automatisiert bearbeitet werden, dann erweitert sich diese Vorschrift dann erst auf 20. Also mit dem Karteikasten komme ich noch weiter, wobei ich vor dem Karteikasten nicht so große Angst hätte. Aufgaben im Betrieb. Er wirkt auf die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen hin. Er hat jedoch kein explizites Weisungsrecht. Also man muss sich nicht unbedingt daran halten, was er sagt. Er führt Schulungen durch, um sie für Belange des Datenschutzes zu sensibilisieren, ist klar. Er ist unabhängig vom Vorgesetzten. Ob es einen Entlassungsschutz gibt, also ich habe das früher mal noch so gelernt, es gäbe einen. Mittlerweile habe ich gesehen, dass es eher so wieder ein bisschen umstritten, also wie das nun wirklich damit aussieht. Sprich, es gibt ein paar Sonderregeln, die da dem entgegenwirken. Also man kann ihn abberufen, man kann ihn irgendwie versetzen aus bestimmten Gründen und man kann ihn natürlich auch fristlos kündigen aus ganz bestimmten Gründen, also wie Diebstahl und sexuelle Nötigung oder dergleichen. Das würde dann schon gehen. Er ist also nicht, ja, kein Freibrief. Wie weit man das nun wieder ausnutzen kann für bestimmte Sachen, sei dahingestellt. Er steht im der Bundesdatenschutzbeauftragten, es gibt auch noch Landesdatenschutzbeauftragten, für die sieht es teilweise ähnlich aus, steht in einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis, er ist allerdings kein Beamter. Er ist normalerweise für 5 Jahre berufen, kann einmal wiedergewählt werden. Er hat ein Zeugnisverweigerungsrecht, hatten wir vorhin schon mal drüber geredet, kann dies auf seine Mitarbeiter ausweiten und kann selbst darüber entscheiden, wie weit es ausgeweitet wird. Er ist staatlich unabhängig, er gehört zum, er untersteht dem Innenministerium, aber ist nicht weisungsgebunden, nur dem Gesetz unterworfen. Er kontrolliert Bundesbehörden und andere öffentliche Stellen. Das heißt im Prinzip zum Beispiel auch den Verfassungsschutz. Das ist eigentlich das einzige Organ in dem Sinne, das da nun entsprechend eigentlich unbeschränkten Zutritt hat. Und entsprechend, wie gesagt, wenn ein Bürger ihn angerufen hat, jeder Bürger kann ihn anrufen, dann hat er das Recht im Prinzip nach dem Rechten zu geben und man muss ihm Auskunft geben. Es wird nicht unbedingt immer auf Gegenliebe gestoßen, man wird nicht so richtig freiwillig ihm alles geben, aber im Grunde hat man keine Wahl. Wo liegt eigentlich nun das Problem mit den Daten? Wir haben mittlerweile einen Haufen Datensammler, die so im Lande so umherstreifen. Man denke an Rabattkarten, man denke an Adresshändler, man denke auch an die Schufa oder an Krankenversicherungen, allgemein die Polizei oder was die entsprechend alle an Daten sammeln, führt mehr und mehr zu gläsernen Menschen oder zumindest befürchten das viele Kritiker. Tja, die lieben Rabattkarten. Wenn man sich anschaut eigentlich, welchen Rabatt man eigentlich kriegt bei Payback, nämlich ungefähr 1% des Wertes, der da eigentlich gezahlt wird, hat man eigentlich sehr billig seine Privatsphäre preisgegeben. Abgesehen davon, wenn man sich mal Vergleiche anschaut, welche Läden denn nun eigentlich preisgünstig sind und welche teuer, dann fallen häufig die Payback-Läden nicht unbedingt positiv auf. Sprich, die sind teilweise teurer eigentlich als Läden, die diese Abfangaktion nicht durchführen. Solche schönen Organisationen wie StudiVZ, ja, wie man zwingt einen wirklich, dass man dort seine richtigen Daten angibt, man zwingt eigentlich auch nicht, dass man alle Formulare vollständig ausfüllt, aber verleiten tut man schon die Leute dazu, also man suggeriert, das ist doch schön, wenn man neue Freunde finden will, dass die auch was über einen wissen. Und ich meine, mit wem will man sich in Verbindung setzen, über den man nun gar nichts weiß in diesem Medium? Also ein schönes Bild hätte doch was. Und überhaupt was für Hobbys hat er und dergleichen. Was man über solche Netze rausfindet, sind insbesondere so die sozialen Netzwerke. Wer kennt wen? Wer ist befreundet mit wem? Welche Grüppchen bilden sich? Ja, und dann natürlich solche schönen Sachen, was manche, viele Leute einfach freiwillig bereit sind, in so ein Netz zu stellen. Also die Bilder jetzt gerade mal wieder von der letzten Party, in denen wir alle so ein bisschen ziemlich blau waren und diese Bilder waren ja die interessantesten. Das ist im Moment jetzt äußerst witzig, irgendwie ist es in 5 Jahren, wenn wir dann irgendwann mal auf Jobsuche sind. Und was macht der entsprechende Personalchef, der geht als erstes mal in die entsprechenden, Netzwerke und schaut mal, was er da so über den Probanden findet.
Da muss
uns war es gerade schon. Ja, das ist ein neuer Chefkrieg, aber jetzt verguckt, dass der Wechsel so bleibt. Das ist auch ganz interessant.
Dasselbe. Ja. Eigentlich sind diese ganzen Daten ja zweckgebunden oder waren es zumindest mal so gedacht. Wenn wir genügend Daten, ja.
Wollen wir Q&A am Schluss machen oder? Ob wir ein ausführliches Q&A am Schluss machen oder ob ich mal auch eine Frage stellen darf, vielleicht
so mach nur, mach nur.
Vom Thema.
Soll ich dir ein Mikrofon geben?
Ne, das passt.
Nein, dann bin ich auch dabei. Ich werde überwacht hier. Ich finde den Punkt ganz spannend, den er bringt. Und zwar lässt sich der Punkt hier ausbauen, wenn es darum geht, naja, mein Gott, das ist zwar blöd, wenn andere Leute Daten haben, aber wenn ich Daten über andere kriege, das ist ja witzig. Und das ist ein ganz witziger Punkt. Die Frage ist nämlich die, ob es schlecht ist, wenn alles komplett digital erfassbar ist. Ob das vom Prinzip her schon schlecht ist oder ob das nur dann schlecht ist, wenn es Ungleichgewicht darüber gibt, wer auf was zugreifen darf.
Also der Kollege fragt, wenn ich es gerade nochmal wiederhole jetzt, ob es grundsätzlich schlecht ist, wenn solche Daten zur Verfügung stehen, durch die ich mich informieren kann über jemanden, oder ob es nicht vielleicht einfach nur kritisch ist, wenn es da ein entsprechendes Ungleichgewicht gibt, wie zum Beispiel, ich kann mich auf der einen Seite als Arbeitgeber über einen möglichen Bewerber informieren, aber möglicherweise habe ich genauso die Chance, mich über einen neuen Chef zu informieren. Was ist denn das eigentlich für einer? Die Tür schwingt in beide Richtungen. Und ob das gut ist oder schlecht, naja, muss man vielleicht sich entsprechend selber überlegen. Auf der anderen Seite, es gibt ja Bereiche, in denen wünschen wir uns auch eine sogenannte Transparenz. Gerade im politischen Bereich, unsere Staatsführer, da möchten wir eigentlich sogar in einem gewissen Rahmen, möchte ich mal sagen, etwas über die wissen. Was ist denn das für ein Kerl? Was vertrat denn der bisher so für Ansichten? Ob ich jetzt unbedingt was über sein Privatleben wissen muss, was für eine neue Freundin der hat, das mag wieder dahingestellt sein.
Es ist ja eine CCC-Forderung nach der maschinenlesbaren Regierung. Aber da, wo es interessant wird, wie zum Beispiel, was steht zum Beispiel in dem Vertrag, den unsere Regierung mit dem Toll-Collect-Konsortium abgeschlossen hat.
Dass die eine Seite halt erstmal so hin und her diskutieren sollen, bis sie sich irgendwo einig sind. Interessanter wird es, wenn das von der und der Firma kommt, die dann plötzlich noch ein bisschen was feilen wollte an dem und dem Gesetz. Und gerade auch auf diesem Gebiet herrscht seltsamerweise eine sehr, sehr niedrige Transparenz und insbesondere ist sie nicht gewünscht.
Gut, Firma kennt keine Gesetzesinitiative.
Das nennt man Lobbyarbeit.
Ja, ja, schon.
Ja, lass mich jetzt nochmal den Teufelsadvokat spielen. wenn das für Politiker gilt, dann müssten wir allerdings halt es dann noch weitermachen und warum gilt es nicht für alle? Wenn jeder alles über jeden anderen weiß, dann braucht er nicht mal peinlich sein, Wahrheit ist ja nichts Schlechtes, also wenn Wahrheit ans Licht kommt, ist ja normalerweise wünschenswert und hin und her. Und gerade mit langstehenden Forderungen des CCC, da gibt es ja die lustige Hackerethik, die könnte nicht direkt zum CCC, da haben wir dann nämlich noch zwei der lustige Klauseln zugepackt, dann für den CCC. Aber in der Hackerethik steht zum Beispiel auch drin, ja, alle Informationen soll frei sein, will frei sein. Und ich habe ein lustiges Interview gehört von dem Autor, du hast schon so eine lustige Originalausgabe in deinem Büro stehen. Ich habe mal ein Interview gehört mit dem Autor, mir fällt der Name jetzt also nicht ein.
Stephen Levy,
ja. Danke. Der mit dir gemeint hat, das war schon ernst gemeint. Diese Leute, die hier in den Ende 70ern da im MIT gesessen sind und sich diese ganzen Hacking-Geschichten ausgedacht haben, die fanden einfach verschlossene Türen doof. Geheimnisse sind blöd. Warum soll nicht jeder alles vom anderen wissen? Und wenn jeder alles weiß, dann ja, genauso. Wissen alle die Wahrheit und können damit umgehen und ja, ist doch prima.
Mike, vergiss den Kontext nicht. Es geht definitiv um Kontext. Also er hat das Erstmal hat er es nur gecaptured, was da abging. Mhm. Und zweitens ging es ja nicht um private Dinge, es ging um Software.
Ja, ich spiele es trotzdem einfach mal hier Teufelsadvokaten und frag mal. Also ja, ist doch nichts Schlimmes dabei, wenn die Wahrheit ins Licht kommt.
Nebenbei, hier sind sich auch nicht alle Länder und alle Bevölkerungen der Länder so einig. Ich glaube, in den skandinavischen Ländern denkt man da teilweise durchaus anders. Da ist es halt tatsächlich so, dass jeder die Steuererklärung von seinem Nachbarn sehen darf. Und natürlich dabei dann vom großen Politiker halt auch. Da ist das dann eher was ganz Normales und die verstehen eigentlich gar nicht, was wir hier so viel Wesen drum machen.
Ich glaube, ein wirkliches Problem entsteht ja auch durch Data Mining. Das ist ja nicht nur einfach, dass der Nachbar was weiß, sondern ich glaube, die Gefahr geht eher von so einer Industrie aus, die da komplett alles abgrast und da halt fragwürdige Machtgeflechte entfaltet.
Kollege spricht Data Mining und die systematische Auswertung, großflächige Auswertung des Ganzen ein, womit wir gerade auch mal wieder hier zurückkämen, Daten, die eigentlich mal irgendwo zweckgebunden werden und für sich genommen in diesem Kontext harmlos wären, wie zum Beispiel, ja, was will ich eigentlich mit den Rabattkarten? Ursprünglich will ich mit dem nichts weiter als mal gucken, welche Warengruppen werden jetzt möglichst häufig gekauft und möglichst vielleicht noch von welchen Zielgruppen, dass ich vielleicht etwas gezielter Werbung machen kann. Das mag nachher im Ergebnis vielleicht ein bisschen lästig sein, das mit der Werbung zumindest, aber ist eigentlich noch relativ harmlos. Aber wenn diese Daten sehr großflächig und lange gespeichert werden, dann erlauben sie halt auch individuelle Kundenprofile. Und zwar von einem einzelnen Individuum über mehrere Geschäfte hinweg, welche Interessen hatten der so und was lässt sich über den allgemein so aussagen. Na gut, wie gesagt, wenn das jetzt so im Nachbarlichen wäre, da könnten wir auch noch so einfach sagen, da kann mir vielleicht jetzt irgendwo versuchen, ins Schienbein zu treten, indem er irgendwas über mich weiß, aber letztendlich ist das durch einen Umzug spätestens irgendwie wieder geregelt. Wenn das Ganze jetzt ein bisschen großflächiger oder behördlich nachher kommt oder jemand mal so richtig mich als Zeuge zum Beispiel unglaubwürdig machen möchte, dann ist das Beste vielleicht, macht mich grundsätzlich unglaubwürdig. Das hat dann vielleicht den Nachteil, dass ich auch nirgends mehr woanders einen Job kriege. Alles ein bisschen kritisch. Anderer Themenbereich Forschungsdaten. Dort werden sowieso meist, oder zumindest im medizinischen Bereich, sensible Daten erfasst. Krankheiten, Gewohnheiten. Eine Anonymisierung ist hier notwendig. Jetzt wäre mal die Frage, was ist denn wieder eine geeignete Anonymisierung? Also zum Beispiel einfach nur die Anfangsbuchstaben, die Initialen zu nehmen, ist es sicherlich nicht. Darüber kriege ich sehr schnell Rückschlüsse. Es geht teilweise so weit, also erstens mal, ich bräuchte rein zufällige Namen oder Nummern. Diese Nummern oder Namen da dürfen nichts mehr zu tun haben mit zum Beispiel einer Reihenfolge, wie die Leute dazu gekommen sind. Und letztens dürfte ich eigentlich gar nicht mehr wissen, ob jemand an irgendeiner bestimmten Studie teilgenommen hat. Denn wenn das zum Beispiel jetzt eine Krebsstudie war, dann kann ich darüber mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit schon wieder eine Aussage treffen, dass der wahrscheinlich irgendwie doch krank war. Gut, es könnte so eine Vergleichsgruppe theoretisch noch sein, aber diese Wahrscheinlichkeit, die können wir dann schon wieder ein bisschen vernachlässigen und außerdem ist eh nicht immer erforderlich, dass meine Annahmen immer hundertprozentig stimmen.
Wobei man da ja meistens so wenig Leute gar nicht anonymisieren kann, weil man da ja die Daten noch braucht.
Du Ja und nein. Man kann eventuell anonymisieren auf eine Art, dass man pseudonymisieren kann, dass man wieder zurück kann. Dass sie aber im Prinzip für nicht unmittelbar Beteiligte oder für jemanden, der eine unmittelbare Frage hätte, nicht mehr ermittelbar wäre oder dass man diese unmittelbare Frage dann eventuell an einen Dritten, der Zugriff auf das Ganze hat, stellt und der gibt mir dann wieder die konkrete Antwort auf die Frage und nicht die zumindest keine Rückschlüsse auf die Person wiedergeben dürfte. Auf der anderen Seite ist natürlich wieder so die Frage, das ist nicht unbedingt jetzt die Forschungsdaten oder die medizinischen Daten, ich schaue mir mal die Steuerstatistik von irgendwelchen Zahnärzten an aus irgendwelchen Regionen. Und wenn ich jetzt möglicherweise irgend so ein kleines Dorf habe, in dem es definitiv nur einen Zahnarzt gibt, habe ich damit über diese Statistik bereits dessen Einkommen ermittelt.
Tobi?
Ja.
Und dass Pseudonymisierung auch nicht das Ende ist, ist natürlich auch klar, weil wir haben ja, gab es ja vor 2 Jahren, glaube ich, diesen Fall mit AOL und den Search Queries, wo die halt auch Pseudonyme genutzt haben oder Kunden-IDs, wie auch immer. Und dass man da halt rausfinden konnte, dass ja Nummer 73 ist das und 1337 ist der. Und der wollte seine Frau töten und solche Dinge. Also da gab es dann auch Möglichkeiten. Und die meisten Leute googeln sich sowieso immer selber. Ergo hast du also eh schon den, also bei den Search Queries hast du natürlich den Pseudonym auf Real Name schneller gefunden. Außer die Person googelt nach Paris Hilton.
Und das ist nicht Paris
Hilton. Ich weiß nicht, ob Paris Hilton AOL nutzt. Nee, sie liest ja Bücher.
Achso. Wer hat Zugriff auf die Daten?
Vielleicht noch eine kleine Anekdote zu den medizinischen Daten und der Anonymisierung. Hat Stefan mal erzählt, er hat irgendein Projekt gemacht mit Medizinern zusammen und hat von denen Daten gekriegt, natürlich anonymisiert, weil er ist ja kein Arzt, sondern Informatiker. Und da waren Röntgenbilder dabei. Und er musste da halt irgendwas programmieren, um das dann zu verarbeiten und sowas. Und also war vorbildlich anonymisiert und auf die Röntgenbilder stand der Name im Klartext.
Ja.
Wenn du 13.
Wir wollen ja bitte auch originaltaugliche Daten.
Nur wegen Sicherheit.
Wer hat Zugriff auf die? Ja, da haben wir zum Beispiel Adresshändler, expliziter Handel mit Daten. Woher kommen diese Daten letztendlich von Unternehmen, von öffentlichen Stellen? Ah, wer sich einen Telefonanschluss beantragt und findet das Kreuzchen nicht gleich auf dem Antragsformular und wenn er es findet, nützt es manchmal auch nichts. Der hat sehr schnell, was weiß ich, Werbung von einer ganz anderen Firma. Ungefähr 70% aller Gewinnspiele und Preisausschreiben, die es so in Deutschland gibt, sind nur für den einen Zweck eigentlich bestimmt, nämlich an Daten, an reale Adressen von irgendwelchen Leuten ranzukommen. Vielleicht noch in Verbindung mit irgendeinem Thema, das denjenigen vielleicht sogar interessieren könnte. Allgemein, ein Datum, Name, Adresse, und noch eine Zusatzinformation ist viel interessanter als nur das, was ich sowieso aus dem Telefonbuch rausbringe. Letztendlich ist das Ganze lästig. Ist es wirklich illegal? Frage betrachten wir mal als rhetorisch. Ach, die Gesundheitskarte. Eigentlich eine ganz, ganz tolle Sache, gerade für Notfälle. Ich habe meine Notfalldaten, irgendwelche Daten über Allergien, über ja, die gesamte Patientenakte, also alles auf einer Karte, und wenn ich jetzt einen Unfall habe und ich bin nicht ansprechbar, komme ich an alle Daten schnell ran. Doch ganz toll. Wer hat Zugriff auf sowas? Letztendlich Ärzte. Was ist denn mit Füßarzt?
Und warum soll mein Zahnarzt wissen, was ich am Fuß habe?
Jetzt könnte man wieder über andere Modelle reden, ob nun jeder Arzt auf dieselben Speichergruppen auf der Karte Zugriff haben muss oder ob man das irgendwie einschränken kann. Aber so richtig ausgereift ist das ganze Modell nicht, und mir ist bisher nicht bekannt, dass solche Sachen komplett ausdiskutiert wären. Ja, welche Zugriffe hat jetzt, wie gesagt, der Betriebsarzt meiner Firma? Damit kann ich sicherstellen, dass mein Arbeitgeber nicht über meine Krankengeschichte Bescheid weiß? Oder was ist letztendlich, wenn ich aus irgendwelchen Gründen es mir mit irgendeinem Arzt verscherzt habe? Und der hat zwar eigentlich ja Schweigepflicht über meinen Krankenfall, aber letztendlich sieht möglicherweise aufgrund der Krankenakte ein neuer Arzt, wo ich das letzte Mal war, und ruft möglicherweise mal da an und fragt mal nach, was war denn das so für einer? Das heißt, es können durchaus sich solche Probleme, die man mit einem Arzt oder einer Arztpraxis hatte, so weitervererben, sodass ich möglicherweise in der gesamten Umgebung keinen Arzt mehr für mein Problem finde. Insbesondere, wenn das jetzt nicht so was ist wie eine Allergie oder eine Anführungszeichen Einfallkrankheit, sondern vielleicht psychische, seelische Erkrankungen, kann das sehr schnell zu großen Problemen führen. Zu lösen, entweder gar nicht oder allenfalls vielleicht, indem ich wirklich in eine ganz andere Region ziehe und da nochmal probiere. Krankenversicherungen. Mittlerweile es ist fast nicht mehr möglich, eine Krankenversicherung zu finden, die nicht einen richtig schönen individuellen Tarif für genau mich anzubieten hat. Für jemanden, der Raucher oder Nichtraucher ist, sportlich betätigt oder vielleicht nicht so betätigt. Also ganz genau im Prinzip sich anguckt, was sind denn das für Patienten. Und wenn ich denen jetzt gesagt habe, ich ernähre mich gesund, ich bin Nichtraucher, ich trinke keinen Alkohol und all sowas, und die kommen möglicherweise jetzt über andere Quellen dann an Daten, die sie so interpretieren würden, dass ich vielleicht doch massenhaft Alkohol trinke. Manche Versicherungen sind mit Payback verbunden. Warum? Kann das ein Problem geben? Wenn ich für meinen Sportverein ja jeden Monat, was weiß ich so, den Schnaps fürs Vereinstreffen kaufe und habe meiner Krankenkasse gesagt, was weiß ich, ich lebe gesund. Kann ich irgendwie nachprüfen, warum auf einmal ich einen höheren Tarif habe?
Das ist vielleicht jetzt die Aufzeichnung. Es gibt, wenn man googelt nach ACLU, ACLU Pizza, lustigen Spot, wo ein hypothetischer Mensch bei einem Pizzadienst anruft und hätte gerne eine Pizza mit irgendwie doppelt Schinken und extra Salami, und dann fragt die Frau, ja, aber dann erhöht sich ihr Lebensversicherungstarif aber um so und so viel Cent im Monat. Wollen Sie das wirklich tun? Weil das ja unsicher, so ungesund ist, hier ungesunde Sachen zu essen. Aber toll. War schön beeindruckend. Illustriert das Ganze mal ganz nett.
Oder auch die Mitarbeiterkarte in der Mensa. Wenn man auch schauen kann, was der Mitarbeiter jeden Tag isst.
Ja, wenn man nicht so konsequent ist und tatsächlich jedes Mal eine Ware zahlt. Auch wenn man sie vorzeigen muss. Aber ja.
Das dauert nur länger.
Es dauert länger und.
Ja,
für die Freiheit.
Aber ich. Nettes Beispiel. Zumal immer noch an dieser Unterbewertung. Ich glaube, die Hälfte der Mitarbeiter keine Karte hat. Und sie bisher nicht brauchte und andere, die eigentlich Institute wären und eigentlich, die dürfen wieder nicht. Anderes Beispiel, Banken. Eigentlich sind die sehr bedacht darauf, zumindest ihre Kundendaten zu schützen. Dieses Bankengeheimnis gilt eigentlich nicht nur für natürliche Personen, die gilt auch für juristische Personen, für Firmen und auch über die Vertragsdauer hinaus. Das heißt, nachdem ich nicht mehr bei der Bank bin oder wenn ein Vertrag nicht zustande gekommen ist, haben sie eigentlich auch nicht, zumindest nach Selbstdefinition, nicht das Recht, darüber Auskunft zu geben. Das gehört bei denen eigentlich einfach zur Diskretion. Naja, seit 2005 dürfen Arbeitsämter, Finanzämter, BAföG-Stellen die Kontodaten einsehen. Und wenn Sie das irgendwann mal endlich elektronisch auf die Reihe bringen, was im Moment also bisher noch ein bisschen Probleme macht.
Ja, die Lüge Terrorist ist doch klar.
Achso, nur Terroristen hinterziehen Steuer und. Ah, jetzt.
Ja. Naja,
Boris Mohammed Becker.
Muss man mal gucken, wo ich das gelesen hatte.
Mit der Hinterziehung ist ja in ihrer grundsätzlichen Eigenschaft dazu geeignet, den Staat zu unterminieren und in seinem Grundwesen zu erschüttern. Somit ist es ja eigentlich auch Terrorismus.
Weißt du, welche Kontodate das die einsehen wird?
Ich weiß nicht so spezifisch. Sie dürfen erstmal wissen, wo ich überall ein Konto habe, ob ich ein Konto habe.
Innerdeutsch.
Erstmal innerdeutsch. Ich weiß nicht, wie weit das Verträge jetzt zu anderen Ländern bereits bestehen, aber wir harmonisieren uns ja.
Also deutsches Gesetz kann keine ausländische Bank irgendwelche Vorschriften machen.
Der Kollege sagt innerdeutsch. Und welche Konten gibt es, welche Kontostände und welche Transaktionen insbesondere auf ausländische Banken. Es ist immer noch sicherer, das Geld häppchenweise mit dem Auto zu transportieren, aber bitte beachten, es gibt da Obergrenzen, ich weiß nicht, 10.000 oder 20.000 Euro sollte man unterschreiten. Und dann vielleicht auch darauf achten, dass man sie deutlich unterschritten hat, nicht, dass dann zweiter Fahrgast noch ein Hunderter im Portemonnaie hat.
Das reicht schon.
Nein, dass man dann falsch gerechnet hat dadurch.
Ist das pro Auto?
Streng genommen, nicht pro Auto, aber da seien wir mal vorsichtig.
Ein Auto ist eine Zweckgemeinschaft, oder nicht?
Ja, natürlich. Ach Gott, die Schufa. Errechnet statistisch einen Wert über die Kreditwürdigkeit aus solchen Dingen wie, naja, Name, Geburtsdatum, also wie alt ist jemand? Na gut, jemand, der unter 24 ist, ist bestimmt nicht kreditwürdig. Die aktuelle und frühere Adressen, also wenn jemand in einer schlechten Wohngegend lebt, dann ist er möglicherweise, beziehungsweise wenn es in dieser Gegend häufig passiert ist, dass jemand nicht bezahlt hat, dann kann man vielleicht daraus schließen, dass wenn man selbst dort einen Vertrag abschließen will, dass man vielleicht möglicherweise auch nicht zahlt, das heißt, man geht mal lieber erst zur Vorkasse. Ja, dann guckt man nach solchen Sachen wie, wie viele Bankkonten hat er denn, hat er irgendwelche Positiv- oder Negativmerkmale. Es gab eine Zeit, also man darf ja im Prinzip eine Selbstabfrage bei der Schufa machen, und es gab eine Zeit, da hat das offensichtlich in dem Score, der da errechnet wird, Negativpunkte gegeben, wenn man selbst abgefragt hat. Das fiel vielleicht noch nicht so ins Gewicht, wenn man einmal selbst abgefragt hat, aber wenn man das häufiger machte, dann wurde das relativ heftig. Theoretisch ist immer, wenn ich Anträge an die Schufa zu senden habe, was ja im Prinzip bei einem neuen Kredit der Fall wäre, meine Zustimmung erforderlich. Aber naja, ich habe halt die Wahl. Ich stimme zu oder ohne Kredit ist eigentlich auch viel besser. Man hat keine Schulden, man hat keine Verpflichtungen. Also insofern ist ja eigentlich nur ein Selbstschutz. Ja, und die Art und Weise, wie diese Score-Werte zustande kommen, hat die Schufa bis heute nicht offengelegt. Ist das Modell, was die da zugrunde legen, korrekt? Ach, das mit den Modellen ist sowieso so ein Problem. Bei irgendwelchen Auswertungen, auch Sachen wie Rasterfahndung und dergleichen, macht man sich immer irgend so ein schönes Modell zurecht. Wie sieht denn nun eigentlich ein Terrorist aus? Was für Eigenschaften hat der? In den 70er Jahren hatte man da so schöne Ideen, Terroristen haben viele Scheinwohnungen an allen möglichen Orten. Wenn die da nicht wohnen, nicht wirklich wohnen, dann sieht man das möglicherweise einfach über den Wasserverbrauch. Also wenn dein Wasserverbrauch zu gering ist, dann mag das ein Kriterium sein, mit dem du dich verdächtig machst. Oder wenn du deine Stromrechnung, deine Miete, deine Wasserrechnung immer bar bezahlst und nicht über ein Konto. Na gut, das hatten nun so und so viele Rentner, die nie ein Konto besessen haben, zumindest noch in den 70er Jahren, dann plötzlich auch verdächtig.
Es hieß im Zuge der Rasterfahndung, sei damals Professor Jetz aus der Uni hier ins Raster geraten, weil er so wenig Wasser und Strom verbraucht hätte in seiner Wohnung. Wer ihn kennt, weiß, dass er eigentlich fast immer hier an der Uni anzutreffen ist.
Also der duscht auch hier, wäscht sich hier.
Das würde jetzt so nicht behaupten und ich weiß auch nicht, ob das Gerücht der Wahrheit entspricht, aber ich fände es zumindest ein schönes Gerücht.
Naja, ich meine, es gibt andere hübsche Geschichten, wie vom Chef eines Kollegen von mir hier in einer anderen Informatikabteilung, der aufgrund seiner Namensgleichheit mal Bekanntschaft mit einem dieser Nebenräume an irgendwelchen amerikanischen Flughäfen machen durfte und dort mal für so 5 Stunden saß und mal näher befragt wurde. Der trug nur einen Namen, was weiß ich, den gibt es häufiger. Und irgend so einer stand nun auf der gesuchten Liste und dann saß der dann erst einmal und durfte denen Rede und Antwort stehen. Es war allerdings überraschend, wie viele die, insbesondere über ihn jetzt, Namensverwechslung hin und her, über ihn speziell wussten. Naja, Auswertung der Daten. Da hätten wir sowas wie Videoüberwachung öffentlicher Plätze, Banken, Spielhallen, Casinos, naja, klar, die müssen irgendwie überwacht werden. Es gibt irgendwo auch ein gewisses Sicherheitsbedürfnis, irgendwo ist an manchen Stellen auch berechtigt. In gewisser Weise kann man wohl auch den Videoverleih oder die Firma X und Firma Y verstehen, wenn sie in ihrem Laden so eine Kamera aufhängen, die dann irgendwo was mit aufzeichnet in Sachen Ladendiebstähle. Auf der anderen Seite, es nimmt langsam ein bisschen Überhand. Kann man vielleicht noch unterscheiden zwischen solchen Anlagen, die online sind und Sachen, bei denen ich explizit eine Videokassette aus dem Rekorder ziehen muss. Aber letztendlich kann natürlich die Polizei oder irgendwelche anderen Ermittlungsbehörden auf solche Bänder zum Beispiel auch Zugriff nehmen und die auswerten. Ja, und allgemein, naja, vorhin haben wir schon mal kurz geredet über sowas wie Rasterfahndungen und was man da für wunderschöne Daten so zur Modellbindung zugrunde legt. Eine andere Sache war dann mal, ja, wofür werden diese Daten eigentlich verwendet? Also im Zuge der Rasterfahndung unter, wie hieß das noch, unter Chili, die Sicherheitspakete 1 und 2, da war auch mal wieder Rasterfahndung im Gespräch und wurde mal wieder mehrere Dateien zusammengefügt und damals war es, dass der damalige Innenminister Beckstein aus Bayern höchst bedauernd in einem Interview zu Protokoll gab, dass die Sozialdateien nicht mit Teil dieses Datenbankverbundes geworden seien. Denn er hätte sie sehr gut gebrauchen können, um mal auf diese Weise die ganzen Sozialbetrüger, die an mehr als einem Sozialamt abkassieren würden, auf diese Weise mit zu kriegen. Wie war das nochmal? Terrorabwehr? Das war nicht eigentlich ursprünglich so in der Beschreibung mit drin. Na gut, so können wir auch wieder sagen, ist ja harmlos. Hat es ja nicht gekriegt. Aber es sagt meiner Meinung nach was aus über die Gesinnung, die diesen entsprechenden Leuten in den entsprechenden Stellen irgendwo zugrunde steht. Und dass da überhaupt kein Problembewusstsein diese Daten betreffend zu herrschen scheint. Und dass man eigentlich nur irgendwie scharf ist, wie man jetzt im Prinzip drankommt. Allgemein gibt es eine gewisse Tendenz bei den Ermittlungsbehörden, dass sie an möglichst große Datenbanken eigentlich rankommen wollen. Was ist eigentlich die größte Datenbank, die wir so in Deutschland haben? Das ist wahrscheinlich so die Flensburger Verkehrsdatei, in der wir so, naja, einen Großteil der erwachsenen Bevölkerung wenigstens drin haben. Das ist noch immer ein Bruchteil der Bevölkerung, aber immerhin schon mal eine größere Datei. Und viel interessanter wird es natürlich noch, wenn ich diese Dateien zusammenschließen kann, um dann mal zu einem abgeschlossenen Bild irgendwo zu kommen. Ach ja, und nochmal so mit Sachen ursprünglich zur Terrorabwehr. Das Londoner Beispiel, Londoner Innenstadt ist ja komplett im Prinzip wieder überwacht, flächendeckend. Dass das lange nicht mehr nur zur Terrorüberwachung benutzt wird, sondern zum Beispiel zur Verkehrs- und Ordnungswidrigkeitsbestimmung. Also wenn jemand illegal die Busspur benutzt, naja, brauchen wir eigentlich auch nicht mehr so sehr erwähnen, ist auch ein alter Tipp. Allgemein in der Wirtschaft. Was wollen die? Im Prinzip erstmal Marktforschung oder gezielte Werbung. Kann man teilweise verstehen, teilweise auch nicht mehr verstehen. Ist teilweise mehr als lästig. Gezielte Empfehlungen bei Amazon, das ist richtig Geschäftsprinzip. Das Besondere bei Amazon. Wobei ich auch noch nicht rausgefunden habe, wie ich meinem Browser eigentlich beibringe, dass Amazon ihn nicht wiedererkennt. Wissen, ich weiß nicht, ich glaube, ich muss da jedes Mal die Maschine installieren, damit das wirklich ist.
Aber funktioniert tut das ja eh nicht. Oder? ich kaufe mir Ruby-Bücher und dann sagt er mir, wollen Sie auch Rails-Book kaufen?
Also, ich gehe nicht sehr häufig auf Amazon und guck mal nach was, aber er schlägt mir immer wieder, oder weiß immer ganz genau, was ich schon mal bei ihm auch nur nachgeschlagen habe. Weil ich das so selten mache, sehe ich das so deutlich. Mhm.
Da gibt es in bestimmten Browsern spezielle Funktionen für, nennt sich privates Surfen beispielsweise beim Safari.
Oder beim Firefox. Beim Firefox auch.
Mal probieren, weil bei Firefox gibt es ja dieses gesamte private Daten löschen oder was weiß ich. Ich müsste mal gucken, ob das zuverlässig ist. Beim CMonkey zum Beispiel scheint das nicht so richtig zu funktionieren.
Was außer dem Cookie können wir sonst noch irgendwie als Erkennungsmerkmal dienen?
Eine Mixtur aus Sprache, also der Default-Sprache oder allen Spracheinstellungen, User-Agent-String, Betriebssystem, also alles, was man bei JavaScript so rausfindet, dann auch Flash an oder aus ist, ob man auf dem C64 arbeitet zum Beispiel jetzt.
Also
oder das, was HPUX, der eine weltweit.
Nein. HPUX ist relativ harmlos, das gibt es noch relativ häufig. C64 wird schon interessant sein.
Ja, aber ein Browser unter HPOX, der behauptet, er sei C64.
Das wäre ziemlich cool, ja.
Die Reihenfolge in der Bilder geladen werden. Ja, sogar.
Wie gesagt, zum Logmittel bei dem ganzen Zeug. Im Wesentlichen so Gewinnspiele, Umfragen. Ja, es gibt grob Unterschiede bei den Umfragen. Also ich habe neulich mal so eine Umfrage von irgendeinem Datenerhebungsinstitut, irgendeine Firma stand dahinter, die haben wirklich so alles ausgefragt, einschließlich Kinder, was für Gehalt haben die, Ausbildung haben die, am besten welche Ausbildung und welches Gehalt haben die Haustiere. Oder eine Umfrage irgendeines Busunternehmens, mit dem man mal fährt und da liegen die Zettel aus oder was weiß ich, wie bin ich denn zu diesem Unternehmen gekommen oder sowas. Also, oder wie häufig benutze ich den Bus und dergleichen. Das sind dann so die in Anführungszeichen harmlose. Also Umfragen können höchste Welten trennen voneinander. Also diese ganzen Umfragen ist der Einzelne im Wesentlichen eigentlich uninteressant erstmal. Aber wenn es ganz flächendeckend ist, wie gesagt, dann kann man die Daten halt für andere Dinge wieder nutzen. Gerade solche Dinge wie Data Mining oder dergleichen werden dann interessant, wenn ich sie wirklich über viele, viele Datenbanken ansetzen kann und dann Muster wieder erkennen kann. Ach, die Ermittlungsbehörden. In den letzten Jahren immer weiter ein gesteigertes Sicherheitsbedürfnis. Das eigentliche Ziel eigentlich der Ermittlungsbehörden, der Traum, den man auch so in den 70er, 80er Jahren mal hatte, war, so gut eigentlich mit seinen Vorhersagen zu sein, mit den Daten zu sein, dass man noch vor dem Täter am Tatort sein könnte und ihn dort empfangen könnte. Irgendwie hat das bis heute immer noch nicht so ganz geklappt, aber allgemein, man versucht natürlich immer so eine Aufklärungsquote zu erhöhen, bessere Statistiken zu kriegen. Man kommt also mit dem Argument, man muss sich an neue Technologien anpassen. Das Internet ist ja nun vollkommen unüberwacht und da kann man nun ja alles treiben. Und irgendwo muss man dem ja auch mal ein bisschen Einhalt gewinnen. In manchen Bereichen wäre das vielleicht mal wünschenswert, denken wir an Spam und dergleichen. Aber es hat halt auch alles seine Gefahren. Beste Argumente, die es dabei gibt, sind natürlich das organisierte Verbrechen. Kinderpornografie ist immer wieder sehr beliebt. Das Ganze zielt hier eher auf Personen und auf soziale Netzwerke. Also das, was ich mit der Vorratsdatenspeicherung kriege, das ist das weniger interessant eigentlich, mit wem habe ich jetzt wirklich mal telefoniert und um welche Uhrzeit. Das, und vor allem über was habe ich telefoniert. Ich speichere ja eigentlich nicht den Inhalt. Das heißt, der wesentliche Informationsgewinn, den ich dort habe, ist eigentlich die sozialen Netzwerke rauszufinden. Wer mit wem? Bilden sich irgendwo Grüppchen? Gibt es Leute, die sind so die zentralen Punkte in diesem Grüppchen? Und sowas kriegt man relativ gut dabei raus. Die entsprechenden Ermittlungsbehörden meinen, damit kriegen sie so 80% alles dessen schon raus, was sie eigentlich wissen wollen. Auf der anderen Seite hat man mal so Statistiken darüber gemacht, wie viel höhere Erfolgsquoten hätte man denn nun wirklich, wenn man nun Vorratsdatenspeicherung hätte. Und da kommt man dann so auf, ja, das klingt doch was. Ja, da fällt mir auch wieder nur ein. Da gab es ja mal so diese LKW-Maut und die automatische Auswertung. Und da gab es diese große, wunderschöne Diskussion, um, dass man doch diese Daten freigeben möge für besonders schwere Verbrechen. Also die Fahndung nach und Ermittlungen um ganz besondere schwere Verbrechen wie Terrorabwehr, wie Mord. Da gab es diesen spektakulären Fall eines Parkwächters, der mutwillig wohl von einem LKW-Fahrer einfach überrollt wurde. Das ist sicherlich ein sehr tragischer und furchtbarer Fall in dem Sinne. Aber jetzt die Frage, wie viele Fälle würden wir denn jetzt aufklären gerade, indem wir diese Daten freigeben? Außerdem allen noch welche? Mehr als 5 im Jahr? Also gehört haben wir von einem. Ein wesentliches Problem beim Einzelnen gibt es im Allgemeinen ja häufig kein rechtes Bewusstsein, was sind eigentlich meine Daten wert? Auch nicht, was ist das geistige Eigentum anderer wert? Überhaupt diese Informationen, Daten, die sind halt da. Ja, geistiges Eigentum runterladen macht Spaß. Ist ein virtuelles Gut, es ist nicht greifbar, nicht sichtbar. Und wenn ich Daten kopiere, sei es, dass ich sie mir runterlade, sei es, dass meine Daten irgendwie weitergegeben werden, das tut doch niemandem weh. Die Daten sind doch immer noch da. Das ist doch eigentlich kein Umstand. Es ist irgendwas, was unserer sonstigen Erfahrungswelt einfach nicht entspricht. Und erst die Leute, die jetzt wirklich so täglich im Netzwerk navigieren und sich bewegen, kriegen überhaupt mal vielleicht so ein Gefühl dafür, was das eigentlich bedeutet. Und auch da nur im Prinzip, wenn sie auf bestimmte Probleme aufmerksam gemacht werden. So von allein ist das alles irgendwie noch nicht da. Und insbesondere wenn es jetzt um die personenbezogenen Daten oder welche Daten brauchen wir bei Ermittlungsbehörden, dann haben wir meistens in der öffentlichen Diskussion diese Argumentation von der offiziellen Seite, in der man sagt, wir brauchen aber diese Daten. Es ist unbedingt notwendig, dass wir, dass wir dem organisierten Verbrechen nicht die Möglichkeit geben, dass es Freiräume bekommt, auf denen es unbehelligt kommunizieren darf. Insofern muss man dann eventuell auch mal erlauben, dass es den großen Lauschangriff auf die Privatwohnungen geben darf. vor ein paar Jahren, paar Jahrzehnten, da war es mal durchaus so, da hat bei einer Telefonabhörung ist mal was schiefgegangen, da hat der entsprechend abgehört, obwohl es war den Apparat nicht richtig aufgelegt und sie konnten Privatgespräche wohl so die ganze Zeit mithören noch. Und da haben sie wohl mitgekriegt, wie er seiner Frau in seiner Privatwohnung gestanden hat, dass er da die und die Verbrechen oder den und den Mord begangen hat. Und die entsprechenden Polizeibeamten haben es für nicht ethisch befunden, dass sie das jetzt verwerten. Diese Zeiten sind lange vorbei. Wir haben eine gewisse Tradition, so von einem Innenminister zum anderen. Bei Kanter war es der große Lauschangriff, bei Schilly die Sicherheitspakete, bei Schäuble, ja, es ist jetzt die Vorratsdatenspeicherung. Das sind immer so kleine Bausteine.
Und die Online-Durchsuchung.
Und die Online-Durchsuchung, die konnte ich vergessen. Und wir wissen immer noch nicht so genau, wie wir es hinkriegen sollen, aber wir haben.
Die Wahrheit kennen wir auch nicht, aber gute Mythen gab es auch an dem Kongress.
Das Problem bei der Sache ist, wenn mal Daten da sind, schaffen sie Begehrlichkeiten. Dabei ist es nicht unbedingt wichtig, wofür sie mal erhoben wurden oder mal eingeführt worden sind, wenn sie mal da sind. Ist die Frage, wofür könnte ich sie verwenden? Und das macht auch ein ganz besonderes Dilemma, denn eigentlich bin ich auch nicht so richtig geneigt, meinen Staat so richtig mal zu verdächtigen, der will mir nur immer was Böses in dem Sinne. Das will da keiner wirklich. Und doch, wenn die Sachen nun mal da sind oder wenn neue Gesetze eingeführt werden, muss man im Prinzip als Datenschützer eigentlich immer vom Worst Case ausgehen, was könnte ich mit den Daten anstellen. Da geht es nicht darum, was weiß ich was. Die Leute haben aber nur versprochen im Prinzip, dass sie es nicht machen. Ja, den neuen Reisepass, da werden die Fingerabdruckdaten im Prinzip tatsächlich wohl nur mal ganz kurzfristig, was weiß ich, auf irgendeinem Rechner gespeichert, kommen dann auf diesen komischen Chip drauf, dass da dein Fingerabdruck gespeichert wird und danach werden tatsächlich diese Daten wieder gelöscht. So zumindest die Aussage von Angestellten auf den entsprechenden Passbehörden. Den mag ich ja nun auch glauben, wenn die das sagen. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob diese Regelung in 6 Monaten wieder geändert wird. Und ich sehe es persönlich als eine Zumutung an, wenn ich diesen Leuten Glauben schenken muss. Ich kann nicht mehr reinsehen auf diesen Chip und gucken, was ist da eigentlich gespeichert. Ich habe das Lesegerät nicht. Oder zumindest, selbst wenn es irgendwelche Leute jetzt vom Chaos Computer Club irgendwo in Berlin oder in Hamburg wohl haben, die sich explizit mit diesen Fragestellungen beschäftigen. Ich zu Hause habe das nicht und als Normalbürger schon gar nicht. Allgemein, gerade im nicht öffentlichen Bereich, es ist vieles lästig, es ist vieles am Rande der Legalität. Ist es wirklich illegal? Gesetze geben einen gewissen Freiraum und die meisten dieser Firmen haben sehr genau ausgetestet, richtig übertreibend Error, wie weit sie gehen können, sind damit einige Male auch auf die Schnauze geflogen und haben jetzt mittlerweile so genau raus, wie weit dürfen sie sich vorwagen und ab wann wird es kritisch. Also sprich, das, was da so läuft, ist zum großen Teil schlichtweg legal. Nicht alles. Das meiste. Die Polizei hat das Gewaltmonopol. Das ist in diesem Rechtsstaat auch eher explizit angetragen worden. Es soll nicht jeder im Prinzip selbst Justiz üben können. Sie hat explizit den Auftrag, Ordnung aufrechtzuerhalten. Und der Staat hat eine Fürsorgepflicht seinen Bürgern gegenüber. Bei all dem Geschimpfe jetzt auf den Staat und diese ganzen Sicherheitsgesetze, irgendwie muss er dieser Fürsorgepflicht nachkommen. Das führt uns zu einem Dilemma. Die politische Entscheidung auf diesem Gebiet ist eine Gratwanderung zwischen Sicherheit und der persönlichen Freiheit jedes Einzelnen. Ein Problem, das nicht so trivial zu lösen ist. Und wir müssen bei jedem dieser Schritte gehörig aufpassen, wofür es verwendet wird, wofür es mal gedacht war, wie die früheren Versprechen mal gegeben worden sind, was davon gehalten wurde. Gibt es Fragen?
Ich habe irgendwie einen Kommentar noch. Ich weiß nicht, ob das nicht schon überall der Fall ist oder so, aber wenn man jetzt über die Datensammel- und Zusammenführwut der Behörden jetzt spricht, mal die privaten Firmen nicht gesprochen, dann stellt sich die Frage, ob es nicht vielleicht jetzt einfach im Sinne des Ergebnisses, das man erreichen will, sinnvoller ist, nicht auf den Datenschutz zu pochen, sondern auf die Kosten-Nutzen-Effizienz. Weil wenn ich zum Politiker gehe und sage, wow, aber Datenschutz, dann kann der sagen, ja, du bist ja Träumer. Wenn ich sage, ja, hallo, was kostet es die Behörde, dass sie die Daten verarbeitet und was bringt es am Ende, dann kann man damit in der heutigen Welt vielleicht mehr erreichen, auch wenn es eigentlich nicht das ist, was man denkt.
Ich weiß nicht genau, inwieweit das... Einerseits, also er sagt jetzt im Prinzip, dass man ja eine Kosten-Nutzen-Rechnung einfach den Behörden vorstellen soll, wie viel kostet es und wie viel nutzt es, bringt es nachher wirklich ein. Rechtfertigt jetzt der Nutzen tatsächlich die Kosten, die dabei entstehen? Das ist eine Argumentation, die ist vielleicht gar nicht so ungeschickt.
Also ich denke nur, dass sie vielleicht nützlich ist. Auch.
Sie könnte nützlich sein, aber auf der anderen Seite kannst du es natürlich auch andersrum sehen. So eine automatische Kamera ist natürlich wesentlich kosteneffizienter als zum Beispiel der Streifenpolizist, den ich durch die Innenstadt durchschicke, der mir persönlich nebenbei wesentlich lieber wäre. Also lieber eigentlich da Personal, mit dem ich reden kann, das eventuell auch eine Situation beurteilen kann, das eventuell mal ein ernstes Wort mit mir redet, mir auf die Finger haut, aber dann ist auch gut.
Hauptargument dagegen, die geben nicht ihr eigenes Geld aus. Ja, nee, ich meine jetzt in der allgemeinen politischen Diskussion könnte es sein, dass es heute das tragendere Argument wäre. Vielleicht.
Ist ein Argument, dass man das
nicht ausgeben müsste, schon.
Naja, ich meine, wenn Sie öffentliche Gelder ausgeben, dann kann man Sie natürlich noch mal danach fragen, dass Sie das im Prinzip auch begründen und dann eine Rechtfertigung dafür oder eine Rechenschaft darüber ablegen müssen. Das ist schon soweit richtig. Man kann das allerdings auch anders begründen, nämlich auch wieder vom politischen her. Das ist das Prinzip der Angemessenheit. Ist eine Maßnahme, die jetzt den Bürger in seinen Freiheiten einschränkt, sagen wir mal so, zwingend erforderlich, dass sie das rechtfertigt. Und da gab es zum Beispiel unheimliche Diskussionen, gerade um solche Sachen, das hat jetzt mit Datenschutz gar nichts zu tun, wie die Wehrpflicht zum Beispiel ist ein grundlegender Einschnitt in die Freiheit jedes zumindest männlichen Bürgers dieses Landes. Und man sagt, mit der Verteidigung des Landes sei das zu rechtfertigen, aber zum Beispiel damit, dass viele zivilen Stellen nicht besetzt werden können, weil man jetzt den Wehrdienst entsprechend abbaut, damit könne man es nicht begründen. Oder allgemein den Bedarf, den man noch für zivilen Stellen weitere hätte und eine Ausweitung dafür. Denn der Bedarf ist teilweise wesentlich größer über die Zeit jetzt als im Moment jetzt seit dem Fall des Eisernen Vorhangs der Zweck der Landesverteidigung eigentlich an Personalaufwand rechtfertigt. Und wie gesagt, da gibt es solche, ebenfalls solche Diskussionen um Verhältnismäßigkeit, kann man im Prinzip diese Begründung nehmen, um entsprechend freiheitliche Einschnitte zu begründen oder nicht. Und das lässt sich natürlich auf Datenschutzbereiche oder auf Freiheitsbereiche allgemein ausweiten.
Ja, wobei mein Argument jetzt mehr in die Richtung gezielt hat, dass das eines der Hauptprobleme in der Datenschutzdiskussion ist ja, dass es dem normalen Stammtischbewohner oder Bildzeitungsleser oder wie auch immer eigentlich nicht vermittelbar ist, dass das ein Problem ist, dass seine Daten irgendwie und so weiter. Während wenn man ihm vermittelt, dass da Milliarden für Datenverarbeitung, also wenn wir jetzt mal übertreiben und wir würden denen vermitteln, dass da Milliarden von den Steuergeldern für irgendwelche Datenverarbeitungssysteme rausgeblasen werden, mit denen dann die Aufklärungsquote 0,3% steigt, dann wäre es vielleicht möglich, darüber eine größere Aufregung zu triggern. Das war jetzt mein Gedanke.
Kann man probieren?
Ist ein bisschen gefährlich, kann ziemlich nach hinten losgehen, was wir durch der Biometrie gesehen haben, weil das ist dann nur ein Argument, dass wir mehr Forschungsgelder in diesen Bereich investieren müssen, um die deutsche Wirtschaft anzukurbeln.
Und bei den Wahlmaschinen ist es so, dass die anscheinend billiger sind. Also
ich verstehe sowieso nicht die Aufregung um die Wahlmaschinen. Wir alle wollen doch eigentlich um 5 nach 6 bereits ein Ergebnis haben. Das ist natürlich nur mit Wahlmaschinen zu machen. Und ich
Wahlcomputer.
Und ich persönlich sehe auch gar nicht ein, dass ich was weiß, bis zum Gottes Willen, nächsten Tag auf ein amtliches Ergebnis warten muss. Gottes Willen.
Kannst du mir noch kurz fertig sagen, was? Hau
dir auch die Dramaturgie fürs Fernsehen zusammen.
Es ist doch viel dramaturgischer, wenn die erste Hochrechnung was anderes aussagt, als hinterher dann vorher die Prognose und hinterher dann das Ergebnis.
Also ich fand solche schönen. Okay, läuft die Kamera noch? Ich fand solche schönen. Szenen wie seinerzeit eine Erfolgsrede von Edmund Stoiber eigentlich sehr, ja, unterhaltsam, will ich mal sagen. Und hat eigentlich dem Abend auch eine gewisse Fülle gebracht.
Ein Punkt, wo man vielleicht gut ansetzen kann, was auch am Stammtisch funktionieren müsste, ist der, dass wir einfach mit geheimen Ermittlungspraktiken schlechte Erfahrungen gemacht haben. Also was man so kennt im Kontext von geheimer Staatspolizei und geheim operierender Staatssicherheit. Also geheime Polizeigeschichten sind schon mehrmals nach hinten losgegangen. Sowas möchte man eigentlich nicht haben. Das haben wir auch tatsächlich offiziell nicht in Deutschland. Wir haben uns ähnlich wie in der Politik eine Gewaltentrennung in diesem Justizermittlungsapparat und da operiert die Polizei, soweit ich das jedenfalls weiß, als Laie, immer nach dem Grundsatz der Öffentlichkeit. Also wenn die Polizei kommt, eine Hausdurchsuchung macht, dann machen sie es nicht geheim, sondern dann sind sie halt da und hinterlassen, glaube ich, sogar dann irgendwie noch einen Wisch, wenn sie da gewesen sind. Während wirklich geheime Ermittlungspraktiken den Geheimdiensten vorbehalten sind, damit man eben der Polizei vertrauen kann, macht nichts hintenrum.
Es gibt gewisse.
Und das ist mit solchen Datenverwendungen, Datenabwendungen halt nicht mehr so der Fall.
Ja. Es gibt eine gewisse Begründung für Geheimdienste, insbesondere.
Ja, das wenn war man, ein Argument gegen Geheimdienste, war nur wenn man, dafür, wenn dass man trennen sollte, dass die Polizei man, nicht geheim agieren sollte.
Wenn man verschiedene Länder hat und dort austarieren will, wie weit kann man in Verhandlungen gehen, das ist manchmal ganz gut, wenn man das im Vorhinein bereits ein bisschen abgeklopft hat. Aber es ist ganz klar, es gibt eine gute Begründung, weswegen Polizei und Militär und Polizei und Geheimdienste voneinander getrennt sind. Genau damit man der Polizei vertrauen kann. Genau, ja, bei einer Durchmischung Militär und Polizei, weil sehr, sehr leicht dann die Feinde...
Am Ende der Veranstaltung. Und nun besuchen Sie Parascos Schwabenstube.
Eine kleine Bemerkung. Das war noch mal so zur Gesundheitskarte. Ich habe jetzt auf dem eine Variante entdeckt, die ich genial einfach fand. Irgendein Anbieter hat gebracht an irgendeine seltsame Plastikkarte, gerade für Notfälle. Die kann man aufreißen, wenn man jetzt einen Unfall hatte. Da steht jetzt die Blutgruppe, die ganzen Allergien und dergleichen drin. Und man hat denselben Effekt, ohne dass man hier so ein elektronisches Werkzeug haben muss. Und genau für den Zweck, für den es gedacht ist. Fand ich genial. Es gibt durchaus Alternativen zu vielen dieser Sachen.
21. Jahrhundert.
Cool, hab's jetzt von Papier, gell?
Jürgen, meinte, haben Sie das